ARD.
Im Training merkst du halt, dass jeder Vollgas gibt, jeder den Ernst der Lage auch schon erkannt hat, weil wie gesagt, wir sind Vorletzter. In dieser Situation kannst du nur das als Mannschaft dann zusammen überstehen und auch nur packen, weil wenn du irgendwo dein Ego vorne ranstellst, dann wird es nicht klappen und dann wird es zu Krieg führen und dann gibt es unnötige Streitereien, unnötige Diskussionen. Das darfst du dir in so einer Situation noch weniger erlauben, als wenn du beispielsweise oben stehst. Ich kann das nicht mehr in Worte fassen. Es ist einfach eine schöne Sache, im Finale zu stehen. Es ist eine Sache, die wahrscheinlich bei einigen nie wieder in der Karriere vorkommen wird. Aber wie gesagt, wir können im Finale einfach nur unser Herz auf den Platz lassen, Spaß haben, das aber auch irgendwo genießen.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Tor für den FCK!
Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum neuen Podcast Nur der FCK hier aus Kaiserslautern aus dem SWR-Studio. Sebastian Zobel, hallo.
Servus, hallo und moin heute.
Moin, genau, denn wir haben einen Hamburger hier im Studio. Herzlich willkommen, Aaron Opoku, hallo.
Dankeschön, hallo.
Aaron, nach dieser Niederlage in deiner Heimat Hamburg, wie ist die Stimmungslage in der Mannschaft?
Die Jungs sind natürlich irgendwo gefrustet, weil du im Spiel und auch direkt nach dem Spiel gemerkt hast, okay, diesmal geht in Hamburg was, weil es keine Selbstverständlichkeit ist. Du kannst da definitiv mindestens einen Punkt mitnehmen, umso bitterer ist es im Nachhinein. Aber es lässt sich im Nachhinein nicht ändern. Wir müssen es akzeptieren, wir haben Woche für Woche einen neuen Gegner vor der Brust. Die Jungs haben das gut aufgearbeitet, die Trainer haben uns die einzelnen Szenen auch nochmal zusammengefasst gezeigt in der Videoanalyse und jetzt müssen wir das Thema abhaken und jetzt haben wir Fürth vor der Brust.
Wie schwer ist es denn eigentlich nach so einem Spiel, obwohl man verloren hat, trotzdem noch was Positives rauszuziehen, weil ihr habt ja ein ordentliches Spiel gemacht. Ist ja jetzt nicht so, dass ihr da irgendwie voll untergegangen seid, sondern ihr habt ja lange da echt ein gutes Spiel gemacht und hättet auf jeden Fall was mitnehmen können.
Also bei mir persönlich kann ich sagen, dass es nicht allzu schwer ist, weil wie gesagt, du hast jedes Wochenende die Möglichkeit, dich neu zu zeigen und auch nochmal das, was du in der vergangenen Woche falsch gemacht hast, nochmal besser zu machen. In der Woche im Training arbeitest du das Ganze auf, die Jungs coachen sich da gegenseitig, die Trainer coachen sich da, versuchen das, was halt fehlt, nochmal auf die Matte zu kriegen. Und bei mir persönlich versuche ich das relativ schnell auszublenden. Also nach der Videoanalyse ist bei mir dann auch vorbei.
Bevor wir den Trainer mal hören wollen, Friedhelm Funkel, Sebastian, du warst selbst in Hamburg. Support war ja wieder Wahnsinn. Ich war in Saarbrücken auch da. Also was die Fans derzeit auf sich nehmen und was die auch eine Unterstützung an den Tag legen, Wahnsinn.
Ja, es ist ja nicht nur derzeit, Stefan. Ne? Es ist ja ein Dauerzustand. Ne? Seitdem es wieder besser läuft und die bitteren Drittliga-Jahre vorbei sind, das ist schon krass. Du bist dann in Hamburg unterwegs. Es ist eine Metropole, eine Millionenstadt. Du siehst alles in Rot und gefühlt triffst du da auch halb Kaiserslautern. Also ich mache das ja auch öfter mal, dass ich mal den Perspektivwechsel mache und nicht immer nur auf der Pressetribüne sitze, sondern ich gucke mir es dann auch mal aus dem Gästeblock aus an. Und das ist dann schon Wahnsinn, ja, wer da alles ist. Und Hamburg ist ja jetzt nicht gerade so, dass man da mal eben schnell um die Ecke hinfährt, so wie nach Saarbrücken oder so, sondern das ist ja schon eine weite Anreise. Und das ist krass. Also ich meine,
wie kriegt ihr das, ja, Aaron, als Spieler mit? Ich kann mir das vorstellen, das ist ja Wahnsinn. Das kitzelt ja auch nochmal so ein paar Prozent raus.
Ne? Also ich denke, dass die Mannschaft das weiß, weil, wie gesagt, das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir spielen in Hamburg, ist nicht hier um die Ecke und du hast so viele Leute, die einfach dir den Rücken stärken, dich supporten, der Mannschaft Rückenwind geben. Es ist einfach geil, sowas mitzuerleben und auch, es gibt nochmal ein anderes Gefühl auf dem Platz, weil du weißt, es sind gefühlt tausend Verrückte, die, egal was passiert, egal wie das Ergebnis ausgeht, solange du dein Herz auf dem Platz lässt, dich voll und ganz unterstützen und dir, wie gesagt, den Rücken stärken. Also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gefühl zu wissen, dass Leute hinter dir sind und auch zur Not vor dir bei allem, was passiert.
Die werden wahrscheinlich auch wieder mit nach Fürth fahren. Wieder Auswärtsspiel, das dritte dann in Serie inklusive Pokal. Die Lage ist ernst und wir wollen mal vor diesem Kick in Fürth den Trainer Friedhelm Funkel hören.
Die Spiele werden weniger und wir wissen, dass wir Spiele gewinnen wollen. Da ist es grundsätzlich gut, wenn man keine Zweifel an sich hat. Wir sind achtsam, wir sind wachsam, überhaupt keine Frage. Und ich gehe da voran und versuche wirklich mit keinem Gespielten, sondern mit Überzeugung den Optimismus auf die Mannschaft zu übertragen. Und die Mannschaft setzt das sehr, sehr gut um. Was wir einfach brauchen, wenn wir Spiele gewinnen wollen, sind einfach Tore. Und die brauchen wir und da müssen wir unsere Chancen einfach besser nutzen.
Da hört man schon jede Menge Erfahrung raus, die Friedhelm Funkel auch hat. Wie kann man sich das vorstellen in den Trainingseinheiten? Was hat er für eine Ansprache in dieser doch sehr kritischen Zeit? Ihr seid immerhin Tabellenvorletzte.
Also der Trainer versucht bei all dem, was vielleicht dann auch schief geht und bei dem Ernst der Situation, trotzdem Optimismus in die Mannschaft reinzudrücken, weil am Ende müssen wir optimistisch bleiben. Wir müssen uns auf unsere eigenen Stärken beruhen. Und das merkst du halt Woche für Woche. Du merkst halt, dass er schon länger im Geschäft ist, dass er das Geschäft auch schon irgendwo kennt, dass er solche Situationen auch schon mitgemacht hat und erlebt hat. Und das gibt dir auch für mich jetzt als vermeintlich jüngerer Spieler dann noch eine gewisse Ruhe oder vielleicht auch in einer anderen Situation einen gelassenen Kopf für das ganze Vorgehen auf dem Platz, neben dem Platz. Und im Training merkst du halt, dass jeder Vollgas gibt, jeder den Ernst der Lage auch schon erkannt hat, weil wie gesagt, wir sind Vorletzter und wir wollen auf jeden Fall punkten und meines Erachtens nach müssen wir auch langsam punkten, weil du willst ja raus. So, und das nur so schnell es geht, damit kannst du jetzt am Wochenende anfangen. Und irgendwo liegt es dann aber auch in unserer eigenen Hand, wieder unsere bestmögliche Leistung auf den Platz zu bringen.
Wie ist es bei dir, wenn man sich die Einsatzminuten anschaut, dann kann man ja, denke ich, schon sagen, dass du vom Trainerwechsel profitiert hast bisher. Mhm. Wie hast du so diese ganze Situation erlebt? Ich meine, du hast jetzt auch schon einige Trainer gehabt in deiner FCK-Zeit. Mhm. Was hat sich vielleicht auch jetzt nochmal verändert und inwiefern war das für dich auch nochmal eine Chance, nochmal mehr Einsatzzeit zu kriegen?
Ich denke, dass sich nicht allzu viel verändert hat, aber ich denke, dass die Sinne nochmal ein bisschen geschärfter geworden sind, weil der Ernst der Lage vielleicht nochmal anders angesprochen wurde. Beim einen oder anderen hat es vielleicht nochmal was ausgelöst. Bei mir persönlich war es so, dass ich einfach versucht habe, wenn ich auf dem Platz dann stehe, mein Bestmögliches für die Mannschaft zu geben, weil das erwarten die Jungs von mir, aber das erwarte ich auch von den Jungs. Wenn ich einen Zweikampf verliere, läuft mein Mitspieler hinterher und genauso soll es auch andersrum sein, weil in dieser Situation kannst du nur das als Mannschaft dann zusammen überstehen und auch nur packen, weil wenn du irgendwo dein Ego vorne reinstellst, dann wird es nicht klappen und dann wird es zu Krieg führen und dann gibt es unnötige Streitereien, unnötige Diskussionen. Das darfst du dir in so einer Situation noch weniger erlauben, als wenn du beispielsweise oben stehst. Ja, und für mich persönlich muss ich sagen, dass der Trainerwechsel jetzt, was meine Spielzeit angeht, was Positives war, aber ich kann nur das Vertrauen, was mir geschenkt wird, auf dem Platz dann zurückzahlen und das versuche ich dann Woche für Woche zu machen.
Denkt man als Spieler auch so ein bisschen über diese Abstände in der Tabelle nach oder blendet man das komplett aus? Ich habe das jetzt mal mir hier notiert. Mhm. Ihr seid 17. mit 29 Punkten, ja. Magdeburg ist 12. mit 32. Ist unfassbar, das sind nur 3 Punkte und es sind noch 6 Spiele. Ja. Das heißt, es ist ja noch relativ viel drin.
Ja, es ist definitiv viel drin. Natürlich versuchst du es als Spieler irgendwo auszublenden und versuchst es zu komplett zu ignorieren, aber jeder, der sein Fernseher anmacht, sieht die Tabelle. So, und da kann mir auch jeder erzählen, was er will. Mhm. Jeder sieht die Situation vor seinen eigenen Augen. Du kannst nur, so gut es geht, versuchen, die Situation anzunehmen und zu akzeptieren, weil, wie gesagt, wir haben einige von den Jungs, beziehungsweise von den Mannschaften, die noch über uns sind, als direkte Gegner, wo du punkten musst, meines Erachtens nach, und auch punkten willst. Also ja, es geht nicht ganz an einem vorbei, aber du versuchst, so gut es geht, es auszublenden.
Und die Spiele werden weniger, wie der Trainer es gesagt hat.
Die Spiele werden definitiv weniger und unsere Zeit hier im Podcast auch. Deswegen grätsche ich mal in bester Boris Tomiak-Manier hier mal rein mit der ersten Fanfrage. Viele Grüße auch wieder an die Betze-Timeline bei x.com für die vielen Fragen an unseren Gast. Und das erste ist gar keine richtige Frage, sondern Walter Elf schreibt: Keine Frage, aber beste Grüße und macht ihm bitte mal Mut, häufiger mal aus der zweiten Reihe draufzuhalten. Der Junge hat so viel Qualität im rechten Schlappen, also trau dich, Aaron. Der Betze steht hinter dir.
Mach ich, dankeschön.
Auch wenn mal einer verrutscht, steht hier noch.
Passiert, ja. Gehört dazu.
Aber ist wahrscheinlich auch, keine Ahnung, ist das, wenn es besser läuft, dann fällt einem das wahrscheinlich auch einfacher, mal aus der zweiten Reihe draufzuziehen, oder?
Ja, ich sag, dass bei mir persönlich das Problem ist, dass ich oft zu viel überlege. So, vielleicht spiele ich nach da, vielleicht spiele ich nach da, anstatt einfach zu machen. Und dann fällt dir vielleicht im letzten Drittel vor allem dann die Entscheidungsfindung nicht ganz einfach und du überlegst, mache ich nochmal das, mache ich nochmal das. Das, wofür du dich als erstes entscheidest, mach das einfach.
Ich finde das sehr ehrlich von dir, weil ich finde, genau das ist das, was man auch manchmal sieht. Ne? Weil man sieht ja, du kannst zocken und du kannst an deinen Gegenspielern vorbeigehen und genau das, was du sagst, dann sieht man es dir manchmal so an, dass du nochmal überlegst. Ja. Aber das ist wahrscheinlich, ne, wenn es dann irgendwann mal wieder sportlich in der Liga zumindest besser läuft, dann fällt einem sowas wahrscheinlich
sehr einfach. Das hat man früher immer über so gnadenlos gute Stürmer gesagt. Die denken
nicht
vor dem Tor, sondern
die machen es einfach.
Das ist, glaube ich, der sehr kleine Unterschied. Ja. Gibt es da bestimmte Übungen oder auch im mentalen Bereich, die du dir da manchmal vornimmst, um genau das zu verhindern, dass du zu viel überlegst auf dem Platz?
Ja, ich sag unseren Co-Trainern meistens, dass sie mir ein Loch in meinen Kopf fressen sollen und mich im Prinzip bei jeder Situation, die im Training nur ansatzweise in die Richtung geht, daran erinnern, dass ich einfach durchziehen soll. Mhm. So, dass ich nicht lange überlegen soll, mach's einfach. Und auch wenn ich vielleicht dann mal genervt bin, weil es zu oft kommt, dann ist es so, weil ich soll mich dran gewöhnen und ich soll es auch am besten dann am Wochenende im Spiel machen. Deswegen sage ich denen dann teilweise, okay, ihr kriegt das von außen wahrscheinlich nochmal einen Ticken besser mit als ich. Erinnert mich dran, zur Not schreibt mich an. Und das machen meine Mitspieler inzwischen auch. Und das ist so das, was mir am meisten hilft.
Aber das ist auch die richtige Einstellung.
Das ist ja, interessant. Ne? Das muss irgendwann, glaube ich, so automatisiert werden. Ja, dass man definitiv halt einfach im Flow ist und einfach die Chance nutzt.
Ja. Ja, aber ich finde es auf jeden Fall auch schon mal sehr offen und ehrlich, dass du das ja auch selber so ansprichst.
Ja, ne? Ja und erkannt viel, hast.
Genau, und auch erkannt
ja
hast.
Auch wenige. Ne?
Und auch das dann auch annimmst, wenn dir das von außen jemand sagen kann. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Mhm. Kurz nochmal zurück zu Hamburg. Wir haben es ja angedeutet, gutes Spiel, viel los. Du bist aus Hamburg, aber viel Chancen, irgendwie private Kontakte zu nutzen, habt ihr gar nicht gehabt. Ne? Ging direkt wieder zurück.
Ich habe nach dem Spiel, ich habe noch mit meiner Familie geschrieben und habe sie gefragt, ob wir im Stadion sind. Ich meinte, nein, wir sind schon los. Ja, okay. Und dann habe ich noch ein paar Freunde habe ich noch getroffen auf der Tribüne, weil Frank Ronstadt, der kommt ja auch aus Hamburg, von ihm ein paar gute Freunde, die ich auch kenne, mit denen habe ich dann vielleicht noch 5 bis 10 Minuten gequatscht und dann sind wir aber auch schon direkt wieder nach Lautern.
Jetzt habe ich bei Transfermarkt eben interessanterweise gelesen, der HSV besitzt laut Transfermarkt eine Rückkaufklausel und eine Weiterverkaufsbeteiligung von 25%. Ist das irgendwo auch im Hinterkopf, dass der HSV irgendwann nochmal anklopfen könnte?
Um ehrlich zu sein, habe ich schon ein paar Mal davon gehört, aber ich weiß nicht, was wirklich Sache ist.
Ach so, okay.
Ich kann es mir vorstellen, ich kann mir aber auch vorstellen, dass gar nichts mehr kommt. Also
müsste man mal den großen Thomas hängen. Ja.
Aber wie sehr hängt man oder hängst du mit dem Herz noch an Hamburg? Also an Hamburg als Stadt wahrscheinlich eh nochmal anders, aber am HSV auch?
Also an der Stadt sowieso, weil halt meine ganze Familie dort ist und ich die Jungs aber auch noch kenne. Der Verein ist natürlich, ist ja mein Kindheitsverein, so ich bin dort groß geworden. Aber wie gesagt, jeder, der das Geschäft kennt, weiß, dass das Geschäft sehr schnelllebig ist. Oder das, was kommt, kommt. Wenn nicht, dann akzeptiere ich das so und mache mein Ding weiter.
Ich habe einen guten Kumpel, der hat mit mir studiert, der ist großer HSV-Fan, der hat mir während dem Spiel geschrieben, ich soll dir mal ausrichten, du sollst nicht so motiviert gegen deinen Ex-Verein spielen.
Ja, das habe ich, also hab ich schon ein paar Mal gehört, auch schon vorm Spiel.
Kam schon an auf jeden Fall, dass du da auch Bock hattest.
Definitiv, weil ich habe in dem Stadion nicht viele Spiele gemacht zu der Zeit in Hamburg und dann spielst du im Prinzip zu Hause. Alle deine Freunde und deine Familie sind dabei. Es gibt dir vielleicht nochmal so einen extra Kick. Und ich wusste halt, was auf mich zukommt, so ein bisschen, weil ich die Jungs auch und die Spielweise so einen Ticken kenne. Vielleicht motiviert sich das dann nochmal.
Und so ein bisschen ist das ja wahrscheinlich auch so, Leute, guck mal her, ich kann das. Ne? Ja, ihr habt mir ich hätte hier gern mehr Einsätze gehabt.
Definitiv.
Jetzt gehen wir mal davon aus, genauso wie Friedhelm Funkel, dass die Klasse definitiv gehalten wird. Er ist ja grundsätzlich optimistisch und das teilen wir eigentlich, nachdem wir die euch da in den letzten Wochen mal gesehen haben. Aber angenommen, es geht tatsächlich schief.
Wird nicht passieren. Also wir sind der festen Überzeugung, dass es nicht passieren wird, weil wir das schaffen werden.
Das wissen wir. Nehmen wir mal als Statement. Jetzt geht's aber zu Greuther Fürth. Gut, die haben so einen kleinen Negativ-Flow in den letzten Wochen. Das soll aber in dieser Liga überhaupt nichts heißen.
Richtig.
Wie wollt ihr denn jetzt endlich mal den Schalter umlegen? Der Trainer hat's ja gesagt, wir müssen endlich mal wieder Tore schießen.
Ja. Genau so. Also einfach gesagt, das getan natürlich, wird natürlich alles dagegen stemmen. Wir müssen auch alles gegen sie stemmen, weil die schon viel Qualität haben. Sie stehen nicht ohne Grund dort, wo sie stehen. Aber wie in Hamburg, du kannst ein gutes Spiel gegen jeden Gegner in der Tabelle machen. Es liegt in deiner eigenen Verantwortung, was du aus deinen Möglichkeiten machst. Wir können nur nach Fürth fahren und uns auf gut Deutsch gesagt den Arsch aufreißen. Und dann bin ich da positiv gestimmt.
Ich hätte einen Tipp zum Tore schießen. Du hast beim letzten Mal, als du Gast hier bei uns im Podcast warst, gesagt, das war zu einer Zeit, da war noch ein gewisser Terence Boyd hier und da hast du gesagt, den muss man nur an den Kopf schießen. Und dann macht er die Dinger schon. Aber ich würde sagen, mit Reggie habt ihr ja auch jemanden. Ich glaube, den musst du nicht nur an den Kopf schießen, den musst du servieren und dann macht er den Rest.
Also den Ragnar musst du eigentlich nur servieren. Bei Terence musst du nur an seinen Kopf schießen meistens. Reggie kann dann vielleicht ein bisschen mehr. Aber nein, ja, mit dem hast du schon eine brutale Waffe, die du versuchen musst, so gut es um geht und so oft es geht, in Szene zu setzen. Vor allem für mich als Außenspieler, wenn ich dann außen durch bin. Ja, und das kann ein Weg zum Erfolg sein.
Sechsmal habt ihr noch die Möglichkeit in der zweiten Liga, aber du hast eben Tore schießen angemerkt. Mhm. Da kommen wir doch mal zu Tore schießen zurück. Zwei habt ihr gemacht in Saarbrücken und kein Gegentor gefangen. Ja. Und ich spiele mich ja ungern selber als Reporter, aber das mache ich jetzt deswegen, weil ich dir einen Assist mitgegeben habe. Wir hören da mal rein.
Nochmal Nihus, jetzt auf rechts gelegt auf Opoku, der ist an der Strafraumkante, bringt die Flanke in die Mitte, Ritter mit dem Kopfball, Tor! Tor für den FCK! Flanke von der rechten Seite, Ritter mit dem Kopfball und den muss er doch halten, der Tim Schreiber, das war ein Kopfbällchen.
Ja, war Touré, nicht Opoku in dem Fall, aber ich stehe zu meinen kleinen Fehlern, die ich gemacht habe, aber da hat es funktioniert. War zwar nur in Anführungszeichen der Drittligist Saarbrücken, aber wir müssen ja nicht erzählen, was die alles geschafft haben in dieser DFB-Pokalrunde. Da habt ihr auch das nötige Spielglück gehabt.
Ne? Ja, definitiv. Wir wussten, was auf uns zukommt. Die Saarbrücker haben es nicht schlecht gemacht, aber ist im Endeffekt zweitrangig, weil sie haben kein Tor gegen uns geschossen. Wir haben unsere Kiste relativ gut verteidigt. Natürlich hatten sie die eine oder andere Möglichkeit, aber ich denke, du kriegst keine Mannschaft, die über komplette 90, wenn sogar 120 Minuten verteidigt. Du gewinnst in Saarbrücken 2-0.
Gut. Ja. Stefan, ich glaube ja, dass du einfach in die Zukunft schauen kannst. Du hast quasi schon einen Spielzug aus dem Finale kommentiert.
Ach so, genau.
Da gibt dann,
25. Mai.
Genau, da
was ist denn das für eine Nummer? Der FCK spielt im Olympiastadion.
Schon nicht so schlecht, würde ich so mal behaupten. Nein, also es ist eine Möglichkeit und auch eine, also ich kann das nicht mal in Worte fassen. Es ist einfach eine schöne Sache, im Finale zu stehen, aber es ist eine Sache, die wahrscheinlich bei einigen nie wieder in der Karriere vorkommen wird. Es ist ein Spiel, es geht vielleicht einmal 100, 120 Minuten, einmal 90 Minuten. Leverkusen ist jetzt nicht gerade der einfachste Gegner, das weiß jeder, der im Fußballgeschäft
unterwegs ist. Der dieses Jahr schon mal ein Spiel gesehen hat.
Ja, richtig. Aber wie gesagt, wir können im Finale einfach nur unser Herz auf den Platz lassen, Spaß haben, das aber auch irgendwo genießen. Und dann gucken, was passiert.
Aber macht's bitte nicht so wie 1996, vorher absteigen. Das will kein Mensch.
Nee, das wollen wir auch nicht.
Wie krass ist denn eigentlich dieser Spagat? Irgendwie zeigt das ja auch so diese Unterschiedlichkeit in den Leistungen. Auf der einen Seite, ihr habt ja schon viele gute Spiele gemacht dieses Jahr, diese Saison. Mhm. Aber auch schon viele, die nicht so gut waren. Und das spiegelt sich jetzt irgendwie so ein bisschen wieder in der Liga. Nicht so gut, im Pokal kann es eigentlich besser nicht laufen. Das ist, also wie geht das? Das ist doch auch irgendwie krass, oder? Diese Diskrepanz sozusagen.
Ja, also als Spieler kannst du das irgendwo selbst nicht erklären, weil wir versuchen es auch noch zum Teil ein bisschen selbst zu verstehen, dass es im Pokal irgendwie immer funktioniert hat und die Sachen, die wir dann in der Liga schlecht gemacht haben, gingen im Pokal selbstverständlich. Ja, und du versuchst halt, das vom Pokal irgendwie auf die Liga zu übertragen, was uns bisher nicht wirklich gut gelungen ist, aber die letzten Wochen hast du halt gemerkt, dass es in den Leistungen immer ein Ticken und Ticken besser geworden ist. Und du kannst nur so gut es geht und auch am besten jetzt so schnell es geht, weil so viel Zeit hast du nicht mehr, zu adaptieren und die letzten sechs Spiele irgendwie zu ziehen.
Ich hoffe, dass es vielleicht schon beim vorletzten Spieltag klappt, denn dann interessanterweise seid ihr ja nochmal im Olympiastadion bei Hertha BSC. Vorletzter Spieltag, das könnte ja so eine Art vorzeitige Generalprobe werden, wenn schon alles geschafft ist. Denn sonst, Samstag, 19.05., letzter Spieltag gegen Eintracht Braunschweig. Will auch keiner.
Nee, das will keiner, aber ich sag mal, da ist ja auch noch eine Rechnung offen, weil ich glaube, mit der Auswärtsniederlage in Braunschweig hat man die Braunschweiger auch wieder so ein bisschen ins Spiel gebracht am Ende der Hinrunde und von daher wäre es ja eigentlich ein persönlicher Abschluss auch für die Fans, wenn man das dann zieht, das Heimspiel daheim. Aber bevor du jetzt noch weitermachst, Stefan, es gab ja wieder so viele Fanfragen, ich würde ganz gern die ein oder andere noch stellen, dass wir das auch unterkriegen. Und zwar machen wir mal weiter mit TK. Der fragt, Moin Aaron, wie gehst du damit um, aktuell häufig zwischen Bank und Startelf zu pendeln und was siehst du in dir selbst, was noch Verbesserungspotenzial hat? Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber gibt es da vielleicht auch noch andere Dinge, die du verbessern könntest?
Was ich auf jeden Fall noch verbessern kann, ist, wie gesagt, die Entscheidungsfindung im letzten Drittel, das so, weil ich denke, ich bin ein Spielertyp, der viel in diese Räume auch kommt mit der Art und Weise, wie ich Fußball spiele, aber die Entscheidungsfindung und vielleicht auch der entscheidende Pass, dass das, woran ich Woche für Woche arbeiten muss und auch kann. Wie ich damit umgehe, ist es nicht einfach, aber ich spiele jetzt schon mein ganzes Leben lang Fußball. Ich kenne das Geschäft jetzt auch ein bisschen. Es kann von einem auf den anderen Tag komplett sich 360 Grad drehen. Dort, wo du aufgestellt bist oder dort, wo du dann reinkommst oder selbst wenn du nicht dabei bist, kannst du nur versuchen, deine Mannschaft zu unterstützen, ob du auf der Tribüne sitzt, auf der Bank oder auf dem Platz. Und da denke ich, dass wir in der Mannschaft auch das Glück haben, dass es ein fairer und gesunder Konkurrenzkampf ist, weil das gehört zu dem Geschäft dazu. Und wir haben keinen Spieler, der da irgendwie sich den Kopf in den Sand setzt oder so. Die Jungs gehen Woche für Woche ans Limit und geben immer Gas. Deswegen, für mich persönlich ist es vollkommen auszuhalten.
Zur Stimmung in der Mannschaft und auch so ein bisschen zu dem, was wir gerade schon besprochen haben zum Thema Pokal, passt noch die Frage von Gago. Hat der Einzug ins Finale und die dreckigen Siege gegen Osnabrück und Saarbrücken die Mannschaft nochmal mehr zusammengeschweißt?
Ja, zum Teil, aber ich denke, dass es vorher schon so ein relativ zusammengeschweißter Haufen war. Vielleicht war es auch unterschwellig, auch unterbewusst nochmal so ein Gamechanger, dass wir diese Spiele gezogen haben irgendwie, und das kann für die nächsten Wochen auf jeden Fall wichtig sein.
Was mir noch gerade einfällt zu dieser Spielerei, ist es dir, wenn du denn spielst, ob Startelf oder reinkommst, im Prinzip egal, wer noch mit dir auf der Wiese spielt, oder gibt es da schon so von dir die Einstellung, dass du sagst, ah, mit dem klappt es eigentlich besser oder den hätte ich lieber da vorne in der Spitze, oder passt man sich da jeweils immer so problemlos an?
Du hast natürlich den einen oder anderen in der Mannschaft, der dich vielleicht einen Ticken besser versteht auf dem Platz, aber das ist am Spieltag dann auch relativ zweitrangig, weil du musst dich auf jeden verlassen können und jeder kennt ja auch irgendwo deine Stärken aus der Mannschaft, und da ist mir auch relativ egal, wer vor mir, hinter mir, neben mir spielt. Die Jungs kennen meine Stärken, ich versuche die Jungs so gut es geht in Szene zu setzen, genauso ist es dann auch andersrum, und im Defensivverbund müssen sowieso alle an einem Strang ziehen, das ist dann relativ egal, wer auf der Matte steht.
Jetzt steht im Defensivverbund, seitdem Julian Karl verletzt ist, ein anderer Keeper drin mit Robin Himmelmann. Inwieweit ist das ein Problem? Du bist zwar kein Abwehrspieler, aber man merkt, also zumindest wir auch als Journalisten merken schon, dass es da vielleicht mit der Absprache, mit dem Rauslaufen das ein oder andere Problem auch gibt.
Ja, also das ist, denke ich, aber auch relativ normal, weil Robin hat jetzt längere Zeit nicht gespielt. Kralle war vorher immer im Tor. Wenn da so einige Abläufe nicht selbstverständlich und nicht so rund laufen, wie man sich das mit Kralle sozusagen vorgestellt hat oder mit Kralle kennt, dann gehört es auch irgendwo dazu, weil die Jungs können im Nachhinein nur darüber reden, können es im Training trainieren und sich aufeinander abstimmen, weil, wie gesagt, die versuchen am Ende des Tages das Gleiche, versuchen hinten den Kasten sauber zu halten, das will Robin genauso wie unsere Vierer oder sonst auch Fünferkette oder Dreierkette. Deswegen versuchen die Jungs da auch relativ schnell zu adaptieren.
Und es ist ja auch ein erfahrener Keeper, ne?
Muss man
auch
sagen. Keine Frage, keine Frage. Und dann soll auch mal jetzt wieder die Null in der Liga stehen. Das wäre doch jetzt mal ein Ziel. Und ein Treffer wird ja wohl in Fürth gelingen. Das wird ja dann schon reichen. Denn 1-0 gibt, glaube ich, auch 3 Punkte.
Ja. Das gibt auch 3 Punkte, ja. Und ich glaube, in der jetzigen Situation ist es den Leuten auch völlig egal, wie das ausgeht. Stimmt. Und das kann auch ein ganz dreckiger Sieg sein. Ja, auch Gegentore hin oder her. Aber ich glaube, keine Ahnung, lieber ein 5-4 mit 4 Gegentoren und den 3 Punkten als keine Punkte, ne?
Als du vor gut einem Jahr bereits schon mal Gast bei uns im Podcast warst, hatten wir unsere Serie noch nicht. Da gab es damals, glaube ich, die Frage eines Zuhörers, ob Fischbrötchen oder Mett oder was?
Ja, oder Leberwurst wahrscheinlich.
Leberwurst, genau. Ja, ja. Leberwurst oder Fisch. Da hast du dich eindeutig für Fischbrötchen entschieden. Da wir aber jetzt unsere neue Serie haben, kommt die Frage jetzt gleich nochmal. Und diese Serie heißt
Das Betze-Freundebuch.
Das Betze-Freundebuch, genau. Das sind 5 kurze Fragen. Mhm. Und da bitten wir alle unsere Gäste, sich da quasi virtuell in unser Freundebuch einzutragen. Und die erste Frage wäre: Mein Lieblingsessen.
Schwer, schwer, schwer. Ich glaube, Jollof-Reis ist ein afrikanischer bzw. ghanaisch-nigerianischer Reis vom Papa.
Oha. Was passt da oder was gehört noch dazu?
Oh, das ist ein Reis im Prinzip in einer scharfen Soße gekocht. Aha. Und der wird dann so leicht rot-orange. Und dort ist dann meist mit Hähnchen oder mit Rindfleisch. Und meist machen die dann noch einen Salat dazu. Also schon sehr lecker.
Klingt überzeugend.
Es gibt ja in Lautern ein relativ bekanntes afrikanisches Restaurant schon mal da gewesen. Ja,
tatsächlich noch nicht. Okay. Nur davon gehört, aber ich war noch nie da.
Kann ich als Tipp auf jeden Fall geben. Ich weiß nicht, ob es da Jollof-Reis gibt, aber da gibt es das eine oder andere auf jeden Fall. Meine Lieblingsmucke.
Lieblingsmucke? Ich höre von, ich höre eigentlich relativ viel Musik, aber meist dann Hip-Hop, Rap, auch Deutschrap, also alles mit dabei. Meist läuft ja auch in der Kabine Schlager. Kann ich inzwischen auch einige
Liedtexte. Der Trainer hat das gesagt, dass er deutsche Schlager hört.
Stimmt, der hat gesagt, dass er gerne deutsche Schlager hört.
Es läuft aber in der Kabine auch Schlager.
Aber wahrscheinlich eher so Party-Schlager,
ja,
oder?
Ja, eher so Malle-Hits.
Malle,
Malle,
okay. Das ist glaube ich, nicht das, was Friedhelm Funkel macht.
Wirft Pucher dann die Malle-Hits an? Oder?
Nein, Pucher nicht. Pucher hat keine Malle-Hits auf seinem Handy.
Das hätte mich jetzt auch gewundert, weil es immer hieß, dass Pucher auch zuständig ist für die Musik.
Pucher kommt meist in die Kabine, sagt jedem Hallo, macht die Box an und verbindet sich sofort. Und dann läuft alles hoch und runter, von Justin Bieber zu Chris Brown, alles läuft da.
Aber Thema Musik, was vielleicht einige auch gar nicht wissen, du bist ja selber auch musikalisch. Mhm. Kannst du davon kurz ein bisschen was erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Meine Musik höre ich auch gerne, das habe ich vergessen. Wie es dazu gekommen ist, um ehrlich zu sein, eine relativ spontane Idee. Die zwei Jungs, die selbst im Fußballgeschäft sind, und der eine spielt ja Football, Christian Conte und Derrick Köhn, kamen, ich glaube jetzt vorletzten Sommer, kamen die zu mir nach Hause, da habe ich noch in Hamburg gewohnt, und meinten, lass doch mal anfangen mit Musik. Und ich dachte am Anfang, dass es Spaß wäre, und dann haben wir es durchgezogen und waren, ich glaube, zwei Tage oder einen Tag später schon im Studio, haben die ersten Lieder aufgenommen, und so kam das dann zustande.
Wie würdest du den Style beschreiben?
Afro-Rap und Hip-Hop, ja.
Okay, für die, die es hören wollen, wo kann man denn deine Musik hören?
Meine bzw. unsere Musik findet ihr auf Spotify, YouTube, dieser Apple Music unter Broskies, Broskeez.
Nächste Frage zum Freundebuch ist, diese Person würde ich gerne mal kennenlernen.
Ronaldinho.
Weil?
Mein Idol, seitdem ich über Fußball nachdenken kann. Ich bin mit ihm aufgewachsen, war der Lieblingsspieler von meinem Papa zum Teil und auch von den ganzen Älteren in meiner Familie, also meinen großen Cousins, meinen ganzen Jungs aus Hamburg. Das war so der Spieler, der mich so im Fußball mit am meisten geprägt hat.
War schon eine ganz eigene Art zu zocken,
ja,
ne?
Ja. Definitiv, ja. Definitiv.
Diese Superkraft hätte ich gerne.
Oh, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube tatsächlich, Teleportation.
Ist mittlerweile mit, ich glaube, Fliegen Top-Antwort, würde ich sagen. Teleportation.
Ja, Teleportation, weil Gedanken lesen will ich nicht. Weil es ist mir relativ egal, was andere dann denken in der Situation.
Ist auch nicht immer so schön, glaube ich.
Ja, doch, Teleportation würde ich nehmen.
Wäre natürlich praktisch, dann könnte man die Family auch schneller besuchen. Ne?
Genau.
Und letzte Frage, wenn ich kein Fußballer geworden wäre, wäre ich jetzt?
Wahrscheinlich würde ich irgendwo im Büro sitzen. Nein, Spaß.
Kann ja sein.
Nein, ich wär wahrscheinlich im Sport geblieben. Wahrscheinlich Richtung Kampfsport hätte ich irgendwas gemacht, weil mich das auch relativ viel interessiert, muss ich sagen. Ich auch viele Freunde habe, die das machen. Deswegen wäre es wahrscheinlich in die Richtung Kampfsport, MMA
so
gegangen.
Also MMA, so Käfigkampf, ja, sowas
genau,
in die Richtung?
Genau.
Okay. Das ist ja auch nicht ohne,
sehr interessant,
auf jeden Fall.
Ist auch anstrengend.
Ja. Ja. Definitiv.
Aber das kann man auch noch mit etwas gesetzterem Alter machen, ja, habe ich jetzt mitbekommen. Vielleicht wäre das ja was für nach der Fußballkarriere.
Nee, da will ich die Füße hochlegen.
Ah, okay.
Am besten.
Das ist natürlich auch ein super Argument. Jetzt wünschen wir erstmal, dass es bei Greuther Fürth klappt, ja, mit dem Auswärtssieg. Ich glaube, der wäre massivst wichtig. Danach das Heimspiel gegen Wien Wiesbaden. Das ist einer dieser direkten Konkurrenten, die du da eben mal angesprochen hast. Mhm. Und die könnte man dann praktisch mit einem Spiel hinter sich lassen. Das ist natürlich eine Aufgabe. Ne?
Das ist auch so ein Spiel, das mir noch ganz besonders schlecht in Erinnerung geblieben ist aus der Hinrunde, weil ich glaube, Wien bis heute nicht weiß, wie sie da eigentlich zwei Tore geschossen haben in dem Spiel.
Stimmt.
Da war ich auch im Stadion und das war... Naja,
fragwürdig
zumindest. Aber kann man ja jetzt wieder ausbügeln.
Aber wir haben ja nicht die Chance, in die Zukunft zu schauen. Ist vielleicht auch besser so. Wie gesagt, viel Erfolg in
Dankeschön.
Fürth und bei den Spielen danach. Gruß an die Mannschaft und das Trainerteam. Alles Gute, Aaron Opoku, und vielen Dank für den Besuch hier.
Dankeschön, sehr, sehr gerne.
Zum Schluss möchte ich noch gerne hinweisen auf Dein FCK, unser Videoformat bei YouTube auf dem SWR-Sportkanal nach jedem Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern und natürlich auch nach jedem Auswärtsspiel. Und da freuen wir uns schon auf die neue Folge. Und Sebastian?
Und natürlich kommt noch der obligatorische Hinweis auf unseren Newsletter. Gerne anmelden, einfach eine Mail schreiben an mich, sebastian.zobel@swr.de. Dann werdet ihr da aufgenommen in die Mailliste.
Und das war
nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Tor für den FCK!
In dieser Situation kannst du nur das als Mannschaft dann zusammen überstehen und auch nur packen, weil wenn du irgendwo dein Ego vorne ranstellst, dann wird es nicht klappen und dann wird es zu Krieg führen und dann gibt es unnötige Streitereien, unnötige Diskussionen. Das darfst du dir in so einer Situation noch weniger erlauben, als wenn du beispielsweise oben stehst.